Versteigerungen in Berlin-Weh sind eine Sache. Feine Leute kaufen nur dort. In einem Geschäft kaufen, das von Kennern geleitet wird, das gesiebt schöne Dinge von guter Qualität enthält. Das kann jeder aber auf Versteigerungen erkennen, was billig, was teuer ist. Das ist eine Aufgabe. Dazu gehört die Warenkenntnis der gesamten Einrichtungsbranche, die keiner so gut besitzt wie die Luxusfrau. Wer beständig Porzellan und Toaströster und Cocktailservice kauft und Gardinen erneuert und die Perser stopfen lässt, wer schon als Kind von der Mutter gefragt wurde, was sagst du zum neuen Teeservice von Tante Hertha, der weiß Bescheid. Margot Weismann telefonierte mit der Gräfin Dinkelsbühl. Also was sagen Sie, Frau Gräfin? Frechheim lässt versteigern die herrliche Gläsersammlung und seine anderen Sachen. Morgen ist Vorbesichtigung. Die arme Frau Teddy. Sollte man sie nicht einmal anrufen? Ich glaube, das wäre ihr nur unangenehm. Der Mann ist doch schwer kompromittiert. Wollen wir vielleicht zusammen zu Frechheim hinfahren? Ja, gern. Ich suche schon lange einen frühen Barockschrank. Genauso einen, wie Frechheim auf der Diele hatte. Man kauft ja geschenkt billig auf Versteigerungen. Am Sonntag war die Vorbesichtigung in der Keithstraße. Unten warteten die Autos. Versteigerungen haben eine eigene Atmosphäre. Die merkwürdige Stimmung von Auflösung, Verwüstung und Tod wird paralysiert durch den Aufmarsch der eleganten Autos vor der Tür und der noch eleganteren Damen in den Räumen. Das Parfüm von Staub und Ungeputztheit wird übertäubt von Caron und Aubigeant und Eau de Cologne und dem Parfüm der Heiterkeit, das eine gepflegte Frau verbreitet, wo immer sie lächelnd hintritt. Oben stand Käthe Herzfeld mit Oppenheimer und dem bekannten Kunsthändler zusammen, als die Gräfin Dinkelsbühl mit Margot Weismann kam. Eine Minute später kamen auch die Bankiers Hersheimer. Frau Hersheimer trug einen schwarzen Tuchmantel mit Persianer, aber Margot Weismann war schon in Flaschengrün mit Breitschwanz. Die Gräfin Dinkelsbühl, eine herrliche Erscheinung, trug einen braunen Anzug. Käthe war auch in Schwarz mit Persianer da. Frechter kam mit seiner Frau, weil sie noch einiges für die Wohnung brauchten. »Sie sehen herrlich aus, Käthe«, sagte Margot. »Ich wollte Sie schon neulich auf meiner Gesellschaft fragen. Sind Sie eigentlich noch bei der Aden in Behandlung?« »Nein, bei einer himmlischen Masseurin. Ich sage Ihnen gern die Adresse.« »Haben Sie die ausgezeichnete Servante aus den 60er Jahren gesehen?« fragte Oppenheimer. »Lieber Oppenheimer, ich bitte Sie, 60er Jahre. Sie können doch keine 60er Jahre stellen.« »Für mich haben die Sachen viel Flair. Für Sie ist übrigens eine erstklassige Kommode da. Sehr reiches Louis XV, ganz große Klasse. Mit 5000 Mark limitiert, dafür geschenkt.« Die Wohnung war überfüllt. In der Diele zwei schöne Kommoden, darüber Dörrbecksche Berliner Redensarten. Im ersten Zimmer die Sammlungsschränke, innen beleuchtet für römische Gläser. Daneben Herrenzimmer, Renaissance. Ein großer Ruisdal überm Schreibtisch, daneben Wohnzimmer in Chippendale mit blauem Samt, der Flügel, ein Notenständer. Daneben der Salon mit kleinen französischen Kommoden, mit gewaltigen Vasen, wie sie Paul von Russland für Potsdam anfertigen ließ. Im Esszimmer aufgebahrt der Kram, der große, glatte, silberne Obstkorb vom dänischen Silberschmied, die Hausbar, die Likörservice. Die Silberschälchen für das Konfekt, die Meißner Teeservice, die silbernen und Altberliner und Sèvres Déjeuner, alles stand da, die Gläser in Baccarat-Schliff, die farbigen Römer, die 24 silbernen Fingerschalen, 185 Gramm das Stück, die 18 silbernen Kaffeetassen, 170 Gramm das Stück, die 24 silbernen Mokkatassen, 70 Gramm das Stück, 11 Teller, 500 Gramm das Stück, die 24 anklemmbaren silbernen Grätenschalen, 80 Gramm das Stück, der Besteckkasten für 36 Personen mit Hummern und Austerngabeln, Kurzum, die silbernen Tee- und Kaffeeservice, die Keksdosen, die Obstschüsseln mit passenden Tellern, dazu endlos das Bleikristall mit Silberrand, endlos die Döschen, endlos die Vasen, ein Bronzetintenfass, eine grüne Marmorschreibtischgarnitur, ein silberner Rauchtisch, eine silberne Zigarrenkiste, eine braune Marmorrauchschale, auf der ein bronzener Hirsch stand, eine graue Marmorrauchschale, auf der sich eine goldene Tänzerin reckte, eine bronzene Rauchgarnitur, dazu die Einzelascher in grünem Onyx, in Rosenquarz, dazu die Italien-Erinnerungen, Majolika-Teller aus Florenz, Bronzeleuchter aus Pompeji, dazu die Bronzen-Nackedeis auf rotem Marmorsockel, Schnitter, Schmied, Arbeitsmann. Mitten darunter stand ein Goethe, 32 Bände in Ganzleder. Dazu an der Wand der Schrank mit ausgestopften, selbstgeschossenen Vögeln, einem Adler aus dem Kaukasus, merkwürdigen Tieren aus Nordafrika, Eidervögeln von einer Nordlandreise und der Fülle der Möwen aus Südengland. An den Wänden die Geweihe, die Hirschgeweihe, Elchschaufeln und der Kopf einer Wildsau. Gustav Frechheim war ein feiner Herr gewesen, ein Nimrod, Besitzer einer Yacht, ein Sammler von römischen Gläsern und ein Musikliebhaber, ein Geiger, der in guten Zeiten viel Geld für die Philharmoniker gegeben hatte. »Schauen Sie, dies bezaubernde Kästchen«, sagte die Gräfin, »und dann sind da ein paar sehr anständige Brokate. Möchte ich morgen ersteigern.« »Sehen Sie bloß dieses furchtbare Esszimmer von 1900 und diese blödsinnigen Bronzen zum Piepen. Es ist nichts Rechtes da«, sagte Margot, »höchstens die Brücken.« Bis in die Kammern krochen die Damen. Margot lachte sich schief. Dort standen die Koffer, Hotelschilder klebten darauf, Negresco Nizza, Danieli Venedig, Suvretta St. Moritz. Der Kommissionär Levi sprach die Damen an. »Haben Sie schon den Tebris gesehen, Frau Konsul? Herrliches Stück. Sie können so gut noch einen Teppich brauchen. Ich verschaffe ihn Ihnen ganz billig. Vielleicht braucht Frau Gräfin auch noch was, hm?« »Ich werde ihn mir mal ansehen«, sagte Margot. »Wie hoch, meinen Sie?« »Na, 300, Frau Konsul.« »Also ich limitiere 200. Das ist wohl kaum möglich. Sagen wir 250. Ist großartig für Ihren Wintergarten, Frau Konsul. Sie waren doch immer zufrieden mit mir, hm?« Das musste Margot zugeben. Sie kannte den Kommissionär. Sie hatte schon schöne Stücke durch ihn erworben. Sie gab ihm den Auftrag. Der Kommissionär notierte. Er kannte den Tebris, er vermittelte ihn zum vierten Male seit 10 Jahren. In der Inflation hatte ihn Frau Geheimrat Kohler verkauft. Er war in den Grunewald gewandert zu Lola di Vandei. Als die Schauspielerin ihren Haushalt auflöste, kam er zu Frechheim. Nun sollte ihn Margot bekommen. Die Gräfin limitierte den Barockschrank. Morgens um 10 Uhr begann am nächsten Tag die Versteigerung. Die alten Dienstboten standen beisammen. Emma, das Faktotum, eine Aufwartefrau, die geholfen hatte, der alte Diener von Frechheim. Die Freunde des Hauses waren da, die Kommissionäre und Fremde. Elegante Damen, eine Modenschau. Nur schöne Frauen, eine Burne-Jones-Gestalt, weiß-blond in blassgrün, sprach mit einer schwarzen im grauen Feepelz. Schon war alles abgeräumt. Dicke Männer bliesen den Rauch in die Luft. Einer mit einem weißen langen Bart und Tirolerhut roch nach Zwiebel, ein anderer nach Alkohol. Die Gemälde wurden versteigert. Den Aubusson wollte niemand. 5 zu 6 Meter groß. Wer konnte einen solchen Aubusson brauchen? Später kamen die antiken Gläser, die Kommoden, die Vasen, das Silber, der abgetretene Velour, alles meist teurer als in den Geschäften. Aber das Spielfieber packt. Von 11 bis 8 Uhr wurde versteigert. Eine graue Staubwolke lag auf allem. Nummer 212, Betthimmel, Shantungseide, Gebot. 30 Mark, kein höheres Gebot. 40 Mark, kein höheres Gebot. 41, 42, 45, 50, 55, 60, kein höheres Gebot. 61, kein höheres Gebot. 62, kein höheres Gebot. Hammerschlag. Wer ist? Wittstock. Wittstock, Nummer 213, Flügel, Bechstein, Konzertgebot. 50 Mark, kein höheres Gebot. 60 Mark, kein höheres Gebot. 70, 80, 90, 100, 150, 180, 200, 250, 300, 310, 315, 325, kein höheres Gebot. 350, kein höheres Gebot. 370, 375, kein höheres Gebot. Hammerschlag. Wer ist? Greifenhagen. Greifenhagen. So den ganzen Tag. Im Korridor hielt sich fremdes Mannsvolk in schäbigen Anzügen auf, warf Asche auf die guten Stühle, rauchte Pfeife, trug Bärte, alte Röcke. In einem kleinen weißen Empire-Stuhl mit einem goldenen Fruchtkorb in der Lehne entstand im blassgrünen Bezug ein großes Brandloch. Von den Fenstern rissen sie schon die Gardinen. Die Packer, die Ziehleute, die Giganten hoben schon mit Tragebändern die mächtigen Stücke, schleppten sie in die Möbelwagen. Der Würstchenmann mit dem Bauchladen machte gute Geschäfte. Er stellte ihn hin ins Musikzimmer auf die Kommode Louis XV. Auch ein Pappteller genügt. Es braucht nicht Meißner zu sein. Und dann war alles leer. Es war Mai 1931. Golisch, der inzwischen in Magdeburg eine Stellung bekommen hatte, kam nach Berlin. Er traf Oberndorfer. »Wollen Sie mitkommen?« fragte Oberndorfer. »Ich bin sehr eilig. Ich muss in die Grunerstraße ins Amtsgericht. Prüfungstermin in Sachen Otto Mitte.« »Ah ja? Otto Mitte ist ja pleite, hä? »Zum Teil ist er am Bau pleite gegangen. Beim Bauen kommt's nicht auf den Bau an.« Die Finanzierung ist alles. Hier haben wir die Finanzierung. Sie gingen rasch. Ein langer, rechteckiger Raum in der Grunerstraße war gefüllt mit Menschen. Vorn saß der Richter. Ein Beisitzer las vor. Gab es jemanden in Berlin, der nicht beteiligt war? Die Banken hatten ihr Geld verloren. Karl Weiß hatte kein Honorar bekommen, die Handwerker waren nicht bezahlt worden, weder der Olle Ducho noch Schüttke, der Feinschmidt und Rohals den Auftrag abgejagt hatte, noch Staberow hatten ihre Lieferungen fertig bezahlt bekommen. Käsebier hatte 10.000 Mark gegeben. Für den Bauzaun, diesen herrlichen Bauzaun am Kurfürstendamm, hatte Scharnagel nie die abgemachten 5.000 Mark erhalten. Auch Kaliski hatte 1.000 Mark noch gut. Und dann die Gehälter. Es ging ganz ruhig zu. Von Zeit zu Zeit ergriff einer den Türgriff und verschwand leise. Der Beisitzer las monoton. Berliner Bank 200.000 Mark vom Verwalter anerkannt, Oberndorfer 71 Mark vom Verwalter bestritten, Karl Weiß 150.000 Mark vom Verwalter bestritten, Ducho 1.553 Mark vom Verwalter anerkannt, Feinschmidt 78 Mark vom Verwalter anerkannt, Schüttke 11.444 Mark vom Verwalter bestritten, Scharnagel 2.500 Mark vom Verwalter bestritten, Georg Käsebier 10.000 Mark vom Verwalter bestritten, Dr. Reinhold Kaliski 1.000 Mark vom Verwalter bestritten, Konkurs Muschler 10.000 Mark vom Verwalter anerkannt, Staberow 2.945 Mark vom Verwalter bestritten, Oberndorfer 2.467 Mark vom Verwalter bestritten, Matukat 3.000 Mark vom Verwalter anerkannt, Schulz 2.400 Mark vom Verwalter anerkannt, Fräulein Fleißig 300 Mark vom Verwalter anerkannt, Dipfinger 1500 Mark vom Verwalter anerkannt. Die Stimme des Beisitzers wurde müde. Er las eine Stunde: vom Verwalter bestritten, vom Verwalter bestritten, vom Verwalter bestritten. Noch lange und ich schlafe ein, sagte Golisch. Wollen wir gehen? Ja, wollen wir gehen. Vom Verwalter bestritten, vom Verwalter bestritten, vom Verwalter bestritten, sagte Golisch. Einst hieß es Käsebier, die echte Gummipuppe, platzt nicht, springt nicht, ist unverwüstlich. Käsebier, die echte Gummipuppe, etwas für die Kleinen, damit sie lachen und nicht weinen. Können sie ans Herz drücken, können sie ins Bad mitnehmen. Käsebier, die echte Gummipuppe, vom Verwalter bestritten, vom Verwalter bestritten, vom Verwalter bestritten. Wissen Sie, dass die Berliner Rundschau abgerissen wird? Ach nee. Was ist denn eigentlich aus Frechter geworden? Der ist längst nicht mehr bei der Rundschau. Waldschmidt hat ihn als Teilhaber aufgenommen und er soll sich sehr gut einfügen. Ach nee, so verändert sich die Welt. Aber der Abriss ist noch ein frechter Projekt. Sie gingen nach der Kommandantenstraße. Der Bürgersteig war gesperrt. Als Golisch und Oberndorfer dastanden und nach drüben sahen, flog gerade die Minerva herunter und zersprang. Eine Hand und ein Stück von den Geschichtstafeln bröckelten auf der Straße weiter. Golisch bückte sich und hob die Hand der Minerva auf und eine Stuckhose. Daraus lasse ich mir einen Briefbeschwerer für meinen Schreibtisch machen. Andenken an mir, Mann. Die schönen Tage von Aranjuez wichen dem glorreichen Sommer durch die Sonne Yorks. Heil und Sieg. Na und fette Beute? Fette Beute gibt's nicht mehr. Leben Sie wohl, Oberndorfer. Und dann ging er fort, die Hand der Minerva in der einen Tasche und die Rose in der anderen. Kennen Sie Cottbus, die Tuchweberstadt in der Lausitz? Vier Berliner Einkäufer, die nicht wussten, wo man am Abend hingehen soll, gingen in ein Bierlokal mit Kabarett. Sie saßen, bestellten Pilsner und sprachen von den Zeiten. »Was wollen Sie von Kampf reden? Sie haben ja keine Ahnung. Wenn Sie wissen wollen, was eine schlechte Branche ist, Portefeuille zum Beispiel.« In diesem Augenblick tanzten vier junge Mädchen in dürftigen Kleidern. Nachdem sie getanzt hatten, blickten sie sich um, ob sie wohl einer zum Abendbrot einladen würde. Aber die Einkäufer sagten zueinander: »Was soll ich Ihnen sagen? Der Topaz ist doch fristlos entlassen worden. Er sagt, er klagt. Gemeine Firma. Haben Zwiebelfisch und Krämer nötig, anständig zu sein? Eine Firma von 3 Millionen Betriebskapital?« Dann trat ein Sänger auf. »Ein Pilsner«, rief der Einkäufer. Der Sänger sang ein Lied von den schlechten Zeiten. »Wer ist denn das?« fragte der Einkäufer den Kellner. »Der Mann macht doch seine Sache sehr gut.« »Käsebier heißt er wohl, aber genau kann ich's Ihnen nicht sagen. Müsste ich mich mal beim Chef erkundigen«, sagte der Kellner. »Ach nee, lassen Sie mal. So wichtig ist es mir nicht.« »Wissen Sie, dass auch Erl Rockstroh und Co. wackeln sollen?«